So, nachdem wir so langsam eingestiegen sind in die Bibel arbeiten, so gegen Ende wird es heftig. Okay, wir machen im Hebräerbrief weiter. So, heute Morgen eine kleine Einheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss mich immer wieder selbst daran erinnern, ich muss mich immer wieder abholen, ich muss gedanklich wieder einsteigen, damit ich gerade, wenn ich einen Brief studiere, lese und auch lehre, dass ich weiß, wo ich bin und dann den Gedankengang wieder aufgenommen habe. Wir haben uns jetzt intensiv mit den Empfängern beschäftigt, dann haben wir uns mit den ersten zwei Kapiteln jetzt beschäftigt und mit diesem Missstand der Lehre und mit der Gefahr, fremdartigen Lehren aufzusetzen. Und eine große Gefahr, und auf die müssen wir achten, ist da, wo ein anderer Christus verkündigt wird. Da müssen wir hellwach sein. Also damit wir wissen, wenn ein anderer Christus verkündigt wird, müssen wir natürlich den echten Christus kennen. Und so müssen wir an dem festhalten, wie er uns von Anfang an verkündigt worden war. Das ist fundamental. Wir müssen ihn kennen, damit wir die anderen prüfen. Und das ist, was Jesus wirklich immer wieder und immer wieder gewarnt hat und letztendlich auch in seiner Endzeitlehre oder Predigt gesagt hat, auf dem Ölberg, immer und immer wieder, passt auf, lasst euch nicht verführen, es werden viele falsche Christusse kommen und es werden viele falsche Lehrer kommen und die werden falsche Dinge lehren. Und wenn Jesus so intensiv davor gewarnt hat, dann müssen wir umso mehr darauf achten und uns absolut klar sein, wer Jesus ist und was er getan hat. Und ein wesentlicher Angriff des Teufels ist, zu leugnen, dass Jesus Gott ist, dass er Gottes Sohn ist. Das ist eines seiner wesentlichen Werke, die er tut. Denn wenn er das kippt, dann kippt er komplett das Evangelium und die Rettung der Menschheit. Das ist ein ganz großes Ziel. Und so kann Johannes in seinem ersten Johannesbrief, spricht er darüber, der ist der Antichrist, der Jesus Christus leugnet, als im Fleisch gekommen. Kennt ihr diese Stelle? Darf ich euch kurz da hineinnehmen? Ein bisschen weiter blättern in den 1. Johannesbrief. 1. Johannes. Die Gemeinde war permanent ständig dieser Gefahr ausgesetzt, dass sie von der Wahrheit von Christus weggeführt wird. Und die Apostel, die hatten ganz groß dieses Anliegen, die Gemeinde da wieder daran zu erinnern und auch wieder neu auszurichten. In 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, schreibt Johannes Folgendes. Also die nächsten Verse nehme ich mit. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Wir haben gestern gelesen, dass Jesus in den letzten Tagen geredet hat. Jetzt Johannes sagt, wir sind in der letzten Stunde. Und er sagt, ihr habt gehört, euch wurde es verkündigt, euch wurde es gesagt, dass der Antichrist kommt. Und so sind auch jetzt schon viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass die letzte Stunde da ist. Also es kommt noch einer, aber es sind schon viele da gewesen. Im Geist des Antichristen sind viele aufgestanden. Wer ist der Antichrist, der sich anstelle oder gegen Christus stellt? Und dann sagt er, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie nicht von uns sind. So, es ist nicht so, dass sie von außen kamen, sondern sie sind aus den eigenen Reihen aufgestanden und haben angefangen, Dinge zu lehren. Und haben einen anderen Christus gepredigt und gegen Christus gepredigt und sind dann gegangen und haben viele hinter sich hergezogen. Und Johannes sagt, darin hat man gesehen und darin wurden sie offenbart, dass sie gar nicht echt waren. Das hilft, etwas zu verstehen. Ich höre immer wieder, dass man sagt, die sind abgefallen, die sind gegangen, die sind in die Welt gegangen. Ja, haben mitgearbeitet in der Gemeinde, haben alles mitgemacht von Sonntagsschule und dann sind sie gegangen, sind abgefallen. Ich kann es sein, aber Johannes sagt, dadurch haben sie gezeigt, dass sie nie wirklich von uns gewesen wären. Denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie geblieben. Dann sagt er Folgendes, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alles das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Ich mag das. Für mich ist das der neue Bund. Johannes sagt, ich schreibe euch nichts Neues. Wenn ich das euch schreibe, dann erinnere ich euch letztendlich an das, was der Heilige Geist schon lange in eurem Herzen hineingelegt hat. Ich erinnere euch nur an diese Dinge, die der Heilige Geist euch lange im Herzen gelehrt hat. Und wisst ihr, wann wir das merken? Wenn wir eine Predigt oder die Bibel lesen oder hören und auf einmal in unseren Herzen das bestätigt wird. Auf einmal leuchtet es und wird es warm und es auf einmal sagen, oh ja, das ist schön, das ist gut. Das bedeutet nicht, ich glaube, das bedeutet nicht, dass ihr in dem Moment etwas Neues gelernt habt. Es bedeutet, dass die Wahrheit, die in euer Herzen schon lange hineingelegt hat, bestätigt wird. Und ich sage, oh, stimmt, genau, so ist es. Warum? Weil wir Teilhaber des Heiligen Geistes sind, Teilhaber der göttlichen Natur. Und wie Jesus gesagt hat, er wird uns den Heiligen Geist geben, damit er uns in alle Wahrheit leitet. So sagt er, ich muss euch nichts Neues sagen. Und dann Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der Leugnis, dass Jesus der Christus ist? Wer ist nicht der leugnet, dass Jesus der Messias ist? Der Gott wird Mensch. Das ist damit verbunden mit dem Erlöser. Wer ist nicht, das ist ein Antichrist, der das leugnet, der das abstreitet, der das verdreht. Also das ist so entscheidend, wie man über Christus denkt und was wir über Christus glauben. Dann sagt er, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Das ist so entscheidend. Wer Christus leugnet und sagt, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, aber ich glaube an Gott, der verleugnet auch den Vater, denn dieser Vater hat den Sohn gesandt. Ich gehe sogar so weit, dass es ist nicht biblisch zu sagen, wie Muslime und Christen glauben an den gleichen Gott. Wird immer wieder behauptet. Und das ist ein Evangelisationspunkt oder ein Anknüpfpunkt, dass wir sagen, hey, wir haben aber schließlich den gleichen Gott. Nun lass uns noch über den Propheten Jesus reden. Wer Jesus leugnet, hat den Vater nicht, sagt die Bibel. Es ist nicht der gleiche Vater. Denn wenn es der gleiche Vater wäre, was würde er denn tun? Seinen Sohn offenbaren, seinen Sohn bestätigen, seinen Sohn verherrlichen. Es ist nicht der gleiche Gott. Das ist eine Lüge. Gut gemeint, kennt ihr das Lied? Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Weil das Wort hier aufgegeben wird, mit einem gut gemeinten Anliegen, mit einem ehrlichen Anliegen, Menschen zu gewinnen, das will ich nicht abstreiten. Ich will jetzt nicht mehr sagen, dass es böse ist, aber es ist unwissend, es ist unmündig, es ist träge. Da gibt man das Wort auf und mit dem Willen, Menschen zu erreichen, müssen wir einen Anknüpfungspunkt finden. Und dann sagt man, wir haben den gleichen Vater. Die Bibel sagt, wer kein Verständnis hat von Christus, kein klares, hat kein richtiges Verständnis vom Vater. Wer kein richtiges Verständnis vom Vater hat, hat kein richtiges Verständnis von Christus. Denn die sind eins. Das ist ein Gott. Genauso ist es wie ein Glaube ist. Genauso wie es ein Geist ist. Und das eine können wir von dem anderen nicht trennen. Also Jesus ablehnen bedeutet, Gott den Vater abzulehnen. Und nur als Erinnerung, denkt, was mit den Juden passiert ist. Haben sie an den Schöpfergott geglaubt? An den wahren Schöpfergott? Ja. An den Gott Abraham, Isaak und Jakobs, aus dessen Linie der Christus gekommen ist. Die haben es geglaubt. Das geschah oder widerfuhr ihnen nicht zur Rettung. Aber sie haben Christus verleugnet. Geht mit mir kurz in den Johannesbrief. Johannes Kapitel 8. Jawohl, vielen Dank. Evangelium ist gut. Wir waren, ja, in das Brief waren wir gerade, gell? Genau, ihr seid aufmerksam. Johannes Evangelium, Kapitel 8, ab Vers 37 haben wir einen ganzen Abschnitt, in dem Jesus sich mit den Juden auseinandersetzt und sie fest darauf pochen, wir sind Abrahams Kinder, somit sind wir Gottes Kinder, somit sind wir gerettet, haben den rechten Glauben und du hast keine Ahnung. Ja, die greifen ihn an und Jesus verteidigt sich da in gewisser Weise und sagt, ich lese ab Vers 37. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ihr wollt mich töten, weil ihr meine Worte nicht versteht. Ihr wollt mich töten, weil mein Wort bei euch nicht ins Herz fällt, weil das in euch Ärgernis auslöst und Hass auslöst, weil ihr es nicht annehmen wollt. Darum wollt ihr mich töten. Wegen dem, was ich sage, wollt ihr mich töten. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe. Auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihm, wenn ihr Abraham Kinder wärt, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Übrigens, was hat Abraham für ein Werk getan? Er hat geglaubt. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Abraham hat Gott geglaubt. Abraham hat Gott vertraut. Ihr tut's nicht. Vers 41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprechen nun zu ihm. Wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater. Wen? Gott. Jesus spricht zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Wenn Gott wirklich euer Vater wäre, überlegt nun, das sagt er zu den Juden, die Schrift geliebt haben, die Bibel, das Alte Testament geliebt haben, die Gott geliebt haben, die waren bereit dafür zu sterben, sich von den Römern enthaupten zu lassen, alles Mögliche. Und Jesus sagt zu ihnen, nein, der Vater, mein Vater ist nicht euer Vater. Wir haben verschiedene Väter. Und dann sagt er folgendes, Vers 43. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Überlegt euch mal. Gott wird Mensch, das Wort wird Fleisch. Versteht ihr? Hier steht kein Hansels von Willi oder irgendein anderer Theologe oder nicht mal ein Apostel, sondern hier steht die Bibel in Buchstaben. Im Fleisch, die Buchstaben im Fleisch, so. Hier steht das Wort im Fleisch, hier lehrt der beste Lehrer, den es gibt. Gibt jemand einen besseren Lehrer als Jesus? Überlegt mal, es gibt keinen besseren. Und jetzt kommt er und redet zu Menschen, er unterweist sie, er erklärt, er macht Zeichen, Wunder, die das bestätigen, dass er es ist. Und sie glauben nicht, warum? Ja, aber hat halt nicht so gut erklärt. Hat halt nicht so ein gutes Beispiel gebracht. Hat halt nicht so die Top-Wunder da aufgefahren. Hat halt keine PowerPoint gemacht. Hätte nur ein Sketch gespielt, dann wäre es richtig. Nein. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr meine Worte nicht hören könnt. Ihr könnt sie nicht hören. Euch fehlt etwas, um meine Worte zu hören. Ihr seid aus dem Vater, dem Ihr seid aus dem Vater den Teufel. Harte Rede, wer kann sie hören? Und von da gingen wieder einige nicht mehr mit ihm. Versteht ihr? So ist, man kann nicht sagen, Gott ist mein Vater und ich glaube an ihn und Christus leugnen. Wer Christus leugnet, leugnet auch den Vater. Denn der Vater hat ein Ziel, Christus zu offenbaren. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Also wer von euch kann sagen, dass ich lüge? Wer? Sagt mir, gib mir ein Beispiel, sagt Jesus. Konnten sie nicht. Also aber wenn der Teufel ein Lügner ist und Jesus aber nicht lügt, wessen Vater ist nicht der Vater von Jesus? Nicht der Teufel. Und wenn nicht der Teufel, wer dann? Gott. Vers 47. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt er später in Kapitel 10. Und sie folgen mir. Und ich habe auch noch andere Schafe, die außerhalb von diesem Stall sind. Und auch die werden hören, wenn ich sie rufe. So werden wir eine Herde und ein Hirte sein. Aber hier ist, ich will euch deutlich machen, wie entscheidend es ist, was wir über Christus glauben. Davon hängt ab, ob wir an den wahren Gott glauben oder nicht. Ob wir ein richtiges Gottesverständnis haben oder nicht. Es hängt von dem, ob wir Christus glauben, was er sagt, was er gelehrt hat. Und darum steht so viel auf dem Spiel. Gestern hat eine liebe Schwester, als wir in einem Nachgespräch hier saßen, auch diese Frage gestellt. Ja, welche Auswirkungen hat das? Gravierende. Da steht das ewige Leben auf dem Spiel. In dem, was für ein Verständnis wir über Christus haben. Und darum ist so wichtig, dass dem Hebräer, dass er sagt, Freunde, wenn ihr Jesus nur etwas abspricht, wenn ihr ihn etwas erniedrigt und aus ihm etwas macht, was er nicht ist, nämlich ihr macht aus ihm ein Geschöpf, einen Menschen, dann leugnet ihr den Vater. Warum? Weil der Vater hat in einer so einer überführenden und großartigen Art und Weise die Sohnschaft Jesu bestätigt. Und zwar zuerst durch die Propheten, durch das Alte Testament. Und dann durch das, indem er selbst gekommen ist und indem er Zeichen, Wunder tat, die genau das bestätigen, was die Propheten gesagt haben. Denn die haben gesagt, wenn der kommen wird, wird zum Beispiel das und das und das und das und das passieren. Und er kam und es ist genau das und das und das und das passiert. Der Vater hat den Sohn bestätigt. Von den ersten Zeilen der Bibel geht es um Jesus. Und ich hoffe so sehr, mein Wunsch war die letzten 2-3 Tage folgendes, wenn ich das mache, dass in euch etwas passiert. Und wenn ich, in dem Moment hätte ich gerne eure Gedanken gelesen oder irgendwie. Wenn man diese, allein Kapitel 1 und 2 liest und diese Fülle an den alttestamentlichen Bibelstellen liest. Und dann merkt man, auf einmal beim Hebräerbrief redet er und sagt, das ist über Jesus gesagt. Und dann zitiert er so viele Stellen aus dem Alttestament. Allein das ist schon irgendwie, wow, es gibt ja wohl mehr im Alttestament, als was ich kenne, für Silber, wie viel Silberringe er verkauft wurde, dass er seine Gewand zerteilt wurde. Und das, also diese Klassiker in Bethlehem geboren und von der Jungfrau, die kennen wir. Aber das ganze Alte Testament, und so wenn man diese Stellen durchliest, diesen Eindruck bekommt, also wenn ich nicht wüsste, also wenn der Hebräerbriefschreiber mir nicht gesagt hätte, da geht es um Jesus, da würde ich nicht auf die Idee kommen, dass es um Jesus geht. Diesen Effekt wollte ich so gerne, dass er bei euch ist. Weil man liest so, und wenn man eben, was meine ich damit? Wenn man diese Brille nicht hat, oder wenn man diese Sinne nicht in diese Richtung geschärft hat, wenn man nicht eine Weichenstellung in seinem Denken eingestellt hat und sagt, ich will Jesus finden in der Bibel, wird man ihn nicht finden. Und wenn man ihn mal findet, oder wenn, dann denkt man, boah, das habe ich noch nie gelesen. Da kommt man so vor, als ob Bibelstellen neu sind. Das hat was mit der Grundeinstellung zu tun. Wenn du Jesus nicht suchst, wirst du ihn nicht finden. Denn wem offenbart er sich? Dem Nichtsuchenden. Dem Suchenden. Wer suche, der wird finden, sagt die Schrift. Wenn wir Jesus in der Schrift nicht suchen, wenn wir sagen, ihn gibt es da nicht, ihn gibt es nur im Neuen Testament, ab in den Evangelien, dann wirst du ihn im Alten Testament definitiv nicht finden. Aber ich sage euch ehrlich, das ist für mich nicht erfunden. Weil der Hebräerbriefschreiber sagt, was hat Gott über ihn gesagt? So beginnt Hebräer Kapitel 1 und 2. Und zitiert ein Psalm, ein Propheten hintereinander und sagt, schau mal, das. Wer bin ich, dass ich sage, nein, da geht es nicht um Christus. Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Alles, was Gott tut, tut er für den Gott der Vater, tut es für den Gott den Sohn. Also, fundamental, die ersten zwei Kapitel, die Gottheit Jesu wird bestätigt, wird nochmal erklärt, mit dem Bibel belegt und sagt, das ist grundlegend wichtig, dass wir glauben, er ist der Schöpfer. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gott. Denn selbst die Engel beten ihn an. So sollten wir ihn auch anbeten. Warum? Ist aber dann Mensch geworden, um für uns ein Hohepriester zu werden. Ich möchte mit euch wiederum, weil der Hebräerbrief mich von seiner Gattung und von seinem Aufbau immer wieder zwingt, durchzugehen, ich möchte euch diesen roten Faden, diesen Gedankengang mit euch einfach kurz da anschneiden, also mit euch dann durchgehen, dass ihr auch wirklich das Gefühl habt, ihr seid mehrmals durch den Hebräerbrief durch, obwohl wir nicht im Detail durchgegangen sind, durch alle Stellen. Aber also, Jesus ist höher als die Engel, aber er wurde für eine kurze Zeit Mensch. Warum? Damit er für uns ein Hohepriester werden konnte. Denn nur der kann ein Hohepriester für uns werden, der Mitleid mit uns haben kann. Warum? Weil der Hohepriester sich verwendet für die Schuld des Volkes. Er hat Anteil an dieser Schuld. Er weiß um die Verfehlungen, er weiß um die Kämpfe. Und er geht vor Gott her oder vor Gott hin in seine Gegenwart und sagt, bitte, vergib uns. Vergib uns. Das macht der Hohepriester, der auf der Erde einmal im Jahr. Und wenn er stirbt, muss das ein anderer tun, sonst macht es ja keiner. Ja, Katastrophe, gell? So. Also es geht, und jetzt kommt der Hebräerbriefschreiber und führt mit dem Begriff der Hohepriester ein Thema an und er erklärt jetzt das Werk, warum wurde Jesus Mensch? Und das ganze Thema ist jetzt, er wurde ein Hohepriester. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 17. Da führt er zum ersten Mal diesen Begriff jetzt hier ein, in den Brief. Und das ist eine tolle Überleitung zu dem, was dann kommt. Von der Göttlichkeit Jesu hin zu dem Dienst als Hohepriester. Vers 17, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde. Es war notwendig, die Menschwerdung Jesu war notwendig, damit er sich für uns bei Gott, für uns einstehen konnte, damit ein Hohepriester werden konnte. Das ist, was er sagt. Schaut mal Kapitel 3, Vers 1, jetzt gehen wir schon einen Schritt weiter. Juhu. Kapitel 3. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester. Wenn eins hängen bleibt, und zwar das Wichtigste, dass die ganze Bibel, dass das in der ganzen Bibel zum Jesus geht, wenn ihr das gelernt habt, dann bin ich Gott dankbar und bin froh, dann habe ich meinen Dienst getan. Wenn aber das Zweite bleibt, um das zu entdecken, nämlich schaut auf Wiederholungen, dann bin ich froh, dann habe ich auch euch ein Werkzeug an die Hand gegeben, das euch hilft, jedem Einzelnen persönlich, egal in welchem Stand, die Bibel lesen zu können und rauszufinden, um was es eigentlich geht. Achtet auf die Wiederholungen. Zum Beispiel, wir könnten jetzt machen, wenn wir die Zeit hätten, ich sage, okay, ich gebe euch jetzt eine halbe Stunde, lest den Hebräerbrief durch und nehmt eine Farbe oder einen Stift und schreibt all die Bibelstellen im Hebräerbrief, wo es um den Hohepriester geht. Wo steht Hohepriester? Dieses Wort einfach entlang gehen und durch, bei mir ist es rot eingerammt. Und wir werden merken, dass bis zum Ende des Hebräerbriefs dieses Thema des Hohepriesters sich komplett durchzieht. Das ist der Baum. Das ist der rote Faden. Das ist die Linie. Das ist die Botschaft. Es geht um den hohepriesterlichen Dienst Jesu. Das ist die Botschaft. Das ist das Thema jetzt im Hebräerbrief. Betrachtet den. Das heißt, schaut ihn an. Nicht, und jetzt seid fleißig oder jetzt macht das oder macht das. Das ist nicht der Punkt. Kein Werk. Betrachtet ihn, schaut ihn immer und immer und immer wieder an. Guckt euch mal an, wer er ist. Schaut ihn an, setzt sich zu seinen Füßen und hört ihm zu und guckt ihn von allen Seiten an und bewundert ihn. Schaut doch, wie herrlich er ist und was er Großes für uns ist und getan hat und ist und tut. Betrachtet ihn von allen Seiten. Betrachtet ihn. Also daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Brüder, betrachtet ihn, den Apostel, das heißt den Gesandten und den Hohepriester. Das ist die Botschaft. Er ist der Hohepriester. Und dieses Thema des Hohepriesters wird jetzt entfaltet durch den Hebräerbrief. Aber, und das verwirrt uns, weil der Schreiber mitten in diese Entfaltung des Hebräerbriefs, des hohepriesterlichen Dienstes, so eine Art Exkurse reinbringt. Weil er nicht am Ende sagt, okay, jetzt mache ich euch eine Anwendung. So, was bleibt hängen? Okay, was sollen wir jetzt dann tun? Sondern er flechtet sie permanent hinein in diese Entfaltung. Der rote Faden bleibt der gleiche. Wir sind immer noch auf der Spur. Was bedeutet ein Hohepriester? Warum ist Jesus ein Hohepriester? Wie ist er erst? Auf welche Art und Weise? Auf welcher Ordnung ist ein Hohepriester? Warum darf er das tun? Und all diese Dinge. Und inmitten dieser Entfaltung kommen immer wieder Sätze wie folgende. Schaut mal Vers 7, Kapitel 3. Jetzt je nach Übersetzung bin ich gespannt, würde ich gerne euch fragen. Was ist das erste Wort, was in Vers 7? Darum, deshalb, das reicht. Habt ihr vielleicht noch eine andere Formulierung? Bei den Übertragungen vielleicht steht ein anderes Wort am Anfang, gell? Wer hat eine Hoffnung für alle oder gute Nachricht? Oder was steht da in Vers 7, Vers 1?
Das ist Hoffnung für alle.
Okay, deshalb. Okay, sehr gut. Also, das heißt, deshalb. Und dieses deshalb taucht permanent im Hebräerbrief auf. Und wenn ihr das hört, deshalb. Das heißt, er macht jetzt eine Anwendung. Wenn das so ist, deshalb lasst uns. Und diese Formulierung, darum lasst uns, deshalb lasst uns, nun lasst uns. Wenn das auftaucht, dann flechtet er sozusagen in diese Argumentation die theologische Entfaltung von Jesus, die Anwendung hinein. Und sie wird so hineingewoben, immer wieder und immer wieder. Es gibt permanent praktische Anwendungen. Aber wisst ihr, was die praktische Anwendung ist? Soll ich mal das zeigen? Weil wir unter praktischer Anwendung hören dann, und darum seid fleißig, darum geht hin, darum, keine Ahnung, tut was. Das ist bei uns praktisch. Gibt darum Schritte, was ich tun soll. Das macht der Hebräerbrief nicht. Bei dem sieht die Praxis irgendwie anders aus. Nur als Beispiel, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Deshalb hört hin auf ihn. Hört genau hin, wenn er euch verkündigt wird. Hört hin, die Konsequenz, wenn er unser Hohepriester ist. Und wenn es wichtig ist, dass wir ein klares Verständnis von Jesus haben, dann sollen wir nicht träge sein im Hören. Hören wir hin deshalb. Und das ist Praxis. Aber das tut für uns gerade, für fleißige Bienchen Deutsche, tun wir schon schwer. Ja, einfach sitzen und hören, das ist keine Praxis. Beten ist keine Praxis. Ausruhen, also ruhen, ist keine Praxis. Da bekommen wir ganz schnell ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht aktiv bin. Wenn wir nicht sofort wieder auf die Straßen rausrennen, auf die Gassen rausrennen, wenn wir sofort ein Programm starten, dann sind wir nicht praktisch. Das ist praktisch. Hock dich hin und hör zu. Bete. Vertraue. Halte fest. Das ist Praxis pur. Das ist Überlebenstraining. Verhärte nicht dein Herz. Wisst ihr, was das bedeutet? Im Hebräischen ist das Herz nicht die Pumpe. Im Hebräischen ist das Herz nicht verliebt sein, was heute im Kontext ist. Im Hebräischen ist das Herz nicht in erster Linie ein Gefühl. Das ist nicht das Herz. Im Hebräischen ist das Herz Denken, Verstand, der Ort, an dem ich Entscheidungen treffe. Das heißt, Herz verhärten heißt, schau zu, dass du in deinem Denken Gott nicht, oder das, was du hörst, nicht von dir weißt. Schau zu, dass in deinem Denken, dass du kein falsches Denken sich verhärtet. Dass du in deinen Entscheidungen Wie gehst du mit dem um, was du zu hören bekommst? Pass auf, dass du dich gegenüber dem Reden Gottes nicht verhärtest. Und das geschieht in unserem Denken. Der ganze geistliche Kampf ist ein Kampf um unsere Gedanken. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist ein Kampf um die Gedanken. Das ist der heftigste, das ist der schwierigste Kampf. Um unsere Gedankenwelt. Da setzt der Teufel an, um unsere Gedankenwelt. Und baut uns Gedankenschlösser, die uns dann gefangen halten, damit wir das Lichtglanz des Evangeliums nicht erkennen. Und er weiß ganz genau, was jeder von euch gerne denkt. Also immer dieses Deshalb. Geht mal mit mir zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Was das jetzt bedeutet, das mache ich gleich. Das wird noch das, nämlich die verbleibende Zeit, um uns das zu erklären. Aber wiederum, diese Formulierung ist bei mir grün-orange angemalt, weil ich will sie sehen im ganzen Brief. Das ist meine Anwendung. Lasst uns in die Ruhe eingehen. Wie macht man das? Was ist das für eine Ruhe? Darüber reden wir gleich sofort. Aber das ist die Anwendung, in die Ruhe einzugehen, nicht in ein Werk hineinzugehen nebenbei, gell? In die Ruhe. Lass uns zur Ruhe kommen endlich von unseren Werken. Hören wir endlich auf, aktiv zu sein, im negativen Sinne. Das heißt, aus sich heraus, aus eigener Kraft etwas bewerkstelligen zu wollen. Dieses taucht permanent. Dann geht man in Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Seht ihr auch wiederum, da wir, darum, da nun, so lasst uns. Das ist die Anwendung. Was müssen wir tun? Festhalten. Kapitel 6, Vers 1. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder den Grund legen. Auch wieder Anwendung. Darum, deshalb wollen wir was? Wir wollen festere Speise mal zu uns nehmen, damit wir festhalten können, damit wir ein klares Verständnis von Jesus haben, damit wir weitergehen als nur bei den Basics. Das ist die praktische Anwendung. Wir wollen mehr lernen, wir wollen mehr hören. Und so geht es durch den Brief hindurch. Ich gebe euch noch eins, zwei, Kapitel 10, Vers 19. Da wir nun Brüder, so beginnt der Satz, und wenn ich das lese, weiß ich, okay, das gilt mir, da weiß ich jetzt, was er von mir erwartet. Da wir Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, da wo der Hohepriester hineingeht, denn er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. So lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Festhalten, halten, betrachten, festhalten, halten, immer und immer wieder. Kapitel 12. Vers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Festigt euer Knie, festigt eure Füße. Darum, Kapitel 12, Vers 28. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, hört das hin, all die, wie wir gestern geredet haben, über das Reich. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und mit Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist Anwendung. Und Kapitel 13, Vers 13, Das war mal die Jahreslosung unter anderem. Zumindest der ganze Satz, die Jahreslosung war nur ein halber. Das macht es nicht einfach. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmacht tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Darum lasst uns den gleichen Weg gehen wie er. Lasst uns leiden. Und dann Vers 13. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen und das Wohltun und mitteilen, aber vergesst nicht. Denn an solchen Opfer hat Gott wohlgefallen. Merkt ihr das? Jetzt sind wir einmal durch den Brief durch, mit dieser Brille oder mit diesem Aspekt, mit der ganze Gedankengang, ist der hohepriestliche Dienst Jesu. Und je mehr wir ihn jetzt betrachten und je mehr man es anschaut, was das bedeutet, sagt er immer wieder nach einer kurzen Einheit, nach einem kurzen Einführung oder nach kurzen Betrachtung, sagt, okay, dann, wenn das so ist, dann gibt es eine Konsequenz. Wenn es so ist, dann müssen wir, dann sollten wir. Darum lasst uns. Versteht ihr so vom Aufbau? Das ist der Hebräerbrief. Und dann greift er etwas auf, nur als Beispiel gehen wir wieder zurück, Kapitel 3. Das ist für mich sehr herausfordernd, Hebräerbrief, Petrusbriefe, Jakobusbriefe zu unterrichten, auch an unserem Seminar, weil man da nicht linear gehen kann. Das ist so schwierig, weil, also da ist Paulus ist für mich, und Petrus sagt, bei Paulus ist einiges schwer zu verstehen. Dann denke ich, Petrus, bei dir ist es schwer zu verstehen. Kennt ihr die Stelle, wo Petrus das über Paulus sagt? Ja. Wenn Petrus das über Paulus sagt, gell, dann ist bei uns aber klar, alles logisch. Kapitel 3. Also, wird dieses Thema des Hohenpriesters eingeführt, mit Vers 17 mit eingeflochten in Kapitel 2. Und dann wird das immer mehr entfaltet. Und dann kommen mehr Erklärungen. Dreht nochmal eine Runde, nochmal eine Runde. Und mit jeder Runde bekommen wir ein besseres Bild über seinen Dienst. Aber genauso kommt ein weiteres Thema, das unmittelbar mit dem Hohepriester zusammenhängt. Wo dient der Hohepriester? Im Tempel. Welche anderen Begriffe kennt ihr für den Tempel? Stiftshütte, was noch? Haus Gottes, Heiligtum. All diese Dinge beschreiben das Gleiche, nur mit verschiedenen Aspekten. Verschiedene Bereiche des Gleichen beschrieben. Und so führt er zum Beispiel diesen Begriff ein, schaut mal, Kapitel 3, Vers 1, ich lese nochmal, und achtet darauf, wie er jetzt diese Hohepriester und dieses Haus miteinander verknüpft und dann entfaltet. Er greift es nur kurz auf und später wird es noch deutlicher erklärt. Deshalb, ihr daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, nicht der irdischen Berufung, himmlisch, okay? Achtet auf solche Kleinigkeiten, aber die sind grundlegend. Der himmlischen Berufung. Betrachte den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat. Wer hat ihn dazu gemacht? Gott. Wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Insofern größere Ehre als das Haus, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Warum tat Mose das, was er tat? Warum war er treu? Weil es um Mose ging und um sein Haus? Nein, weil er als Zeugnis, als ein Hinweis, als ein Vorbild, als Vorschatten von dem Eigentlichen. Darum musste er in allem treu sein, weil er ein Bild auf Christus ist und nämlich auf das wahre Haus, das gebaut werden soll. Welches Haus hat Mose gebaut? Bau alles nach dem Muster, was du auf dem Berg gesehen hast. Stiftshütte. Und mit der Stiftshütte ist unmittelbar verbunden Israel. Das Volk, das in dieser Stiftshütte Gott begegnen kann. dass in dieser Stiftshütte eine Begegnung, denn dieses Zelt hieß auch das Zelt der Begegnung. Denn das Volk kann an keinem anderen Ort Gott begegnen. Denn als Gott diesem Volk sich auf dem Berg Sinai begegnete, was geschah da? Haben sie gesagt, hi Gott, schön, dass du dich uns zuwendest. Lass uns reden. Als Gottes Herrlichkeit kam, mussten sie sich heiligen, mussten sie sich reinigen. Und als Gott anfing zu reden, dann überkamen sie Furcht und Zittern. Und sie wussten, wir kommen um, wir sterben, wenn Gott weiter mit uns redet. Mose, sag, Gott soll aufhören. Mose, rede du zu uns, Gott soll nicht mehr mit uns reden. Warum? Da ist ein heiliger Gott. Da sind sündige Menschen. In dem Moment in der Begegnung mit Gott weiß der Mensch dann, ich muss sterben. Und warum? Was haben sie am Berg bekommen? Was stand dazwischen? Das Gesetz. Vorher sagte Mose ihnen, all die Gebote, das ist 2. Mose Kapitel 19, und dann sagen sie, alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Ganz schön optimistisch. Und dann sagt, okay Gott, dann dient mir. Dann naht Gott ihnen und in dem Moment merken sie, können wir nicht tun. Sie könnten Gott nicht begegnen. Und dann schuf Gott einen Ort. Einen Ort, an dem sie ihn nahen können. Und deswegen heißt dieses Zelt, Zelt der Begegnung. Da kann man Gott begegnen. Warum? Weil an diesem Ort etwas geschehen ist, was die Schuld der Menschen weggenommen hat, damit sie Gott nahen können, ohne dass er sie fort töten muss. Oder dass sie sterben müssen wegen ihrer Schuld. Das war das Opfer. Das Sündopfer. Das Lamm, das geschlachtet worden ist. Mose hat dieses Haus gebaut für das Volk, damit sie Gott nahen. Und darum hat Mose besondere Ehre gehabt. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, aber ums Mose ging es gar nicht, denn Jesus hat eine größere Herrlichkeit und ein größeres Haus gebaut. Ein besseres Haus hat er gebaut. Vers 4. Denn jedes Haus wird von jedem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn, hier geht es immer um das Thema, er ist der Sohn, über sein Haus. Sein Haus sind wir. Sein Haus, Christus Haus sind wir. Und wer sind wir? Die Gemeinde. Der Leib Christi, der Tempel. Was ist Christi Haus nicht? Nicht das Haus, was Mose gebaut hat, denn das hat Mose gebaut. Das hat Konsequenzen. Für meine Endzeitlehre hat das gravierende Konsequenzen. Christus baut ein anderes Haus. Könnt ihr euch erinnern an übermorgen, vorgestern oder wann, weiß ich es nicht mehr? Als wir 1. Chronik 17 gelesen haben, wo es heißt, David begehrte Gott, ein Haus zu bauen. Ja? Und Gott sagt, nein, nein, David, du brauchst kein Haus. Aber er sagt, einer wird kommen, er wird mir ein Haus bauen. Und er wird mein Sohn sein und ich werde ein Gott sein. Und dieses Haus ist nicht das Haus, was Salomo gebaut hat. Das hat Salomo gebaut. Aber dieses Haus besteht nicht in Ewigkeit, das wurde zerstört. Und als man es wieder aufgebaut hat, in kläglicher Weise, Zerubabel, hat man es später wieder zerstört. Dieses Haus besteht nicht. Aber das Haus, was Jesus baut, das kann niemand zerstören. Und die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde mein Haus bauen und darum, weil er es baut, werden die Pforten der Hölle es nicht überwinden. Nicht, weil wir es bauen. Und weil es nicht irdisch ist, sondern himmlisch ist. Und dieses Haus ist universal. Es ist mehr als ein Ort, mehr als ein Gebäude, mehr als ein Gottesdienst. Es ist sein Leib. Bestehend aus allen Gläubigen aller Zeiten, von der ganzen Welt. Jesus baut ein Haus. Sein Haus sind wir. Dieses Haus gehört ihm. Nicht das irdische Haus, nicht der Tempel gehört ihm. Deswegen hat er auch gesagt, reißt es ab. Macht's kaputt. Und wer hat's kaputt gemacht? Die Römer. Schon. Aber wer hat es den Römern erlaubt? Gott. Wer hat die Babylonier geschickt, damit sie das andere Haus auch zerstören? Gott. Das ist Gericht Gottes. Und Gott nimmt das erste weg, weil er das zweite aufrichtet. Denn wenn das zweite gekommen ist, ist das erste dem Verschwinden nahe. Das Eigentliche ist gekommen, weil der eigentliche Erbauer da ist, der das eigentliche Haus baut. Und Mose hat nur als Zeugnis daraufhin etwas gemacht, damit wir verstehen, was für ein Haus und warum und welche Herrlichkeit und welcher Dienst und all das, warum braucht man das alles. So, da führt er ganz kurz dieses Thema ein, mit zwei Versen. Ein übelst tiefes und schwieriges Thema eigentlich. Aber er sagt, Christus als Sohn über sein Haus sind wir. Wenn wir Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende standhaft festhalten, wenn wir das aufgeben, dann haben wir nicht verstanden, was wir haben. Denn wenn wir es verstanden hätten, würden wir es nicht aufgeben, sondern wir würden festhalten an diesen. Und jetzt schaut um, was jetzt kommt. Deshalb, er führt das kurz ein, er redet kurz über dieses eigentliche Haus und über die, dass Jesus höher als Mose ist und somit ist Mose nicht das Eigentliche und alles, was Mose getan ist, nicht das Eigentliche, sondern Vorläufer, Vorschatten, Zeugnis. Und dementsprechend muss man damit auch umgehen. Und nachdem er diese kurze Wahrheit wirklich kurz andeutet und später will er weiter darüber reden, das macht er auch, ab Kapitel 5 vertieft er das, muss er kurz anhalten, weil er weiß, was jetzt passiert. Weil es kann sein, wenn man jetzt so anfängt zu reden, dass die Leute ihr Herzen verstocken und sagen, das will ich nicht hören. Versteht ihr, was ich meine? Weil das passt nicht in meine Theologie. Das passt nicht in meine Prägung. Das passt nicht in mein Christusverständnis. Das passt nicht in meine Heilsgeschichte. Das passt nicht in meine Dispensationen, wie die heißen. Das passt nicht in mein Konstrukt. Und? Das passt nicht in mein Menschengottesbild. Und das passt mir nicht. Denn an dem Punkt, wenn ich eingestehe, dass die Bibel wahr ist und ich eventuell nicht, dann macht es was mit mir. Und wisst ihr was? Dann kann ja sein, dass ich ja geirrt habe. Und das gefällt uns nicht, dass wir dann geirrt haben. Und so viele Jahre geirrt haben. Nee, andere haben geirrt, ich nicht. Und in dem Moment, wo wir das tun, wisst ihr, was wir dann tun? Wir verhärten unser Herz. Wir werden hochmütig, als ob wir meinen, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und deswegen, bevor der Hebräerbriefschreiber auf diese Dinge eingeht, auf diesen Hochpriester und dieses Haus, und er weiß, er wird jetzt etwas sagen, was die Hebräer durcheinander bringen wird, die werden sich aufbäumen und sagen, hey, Mose, der Tempel, die Opfer, wichtig, Gott hat sie doch nicht einfach so gegeben. Das Gesetz, das kann man doch nicht einfach so weg. Bevor er über diese Dinge redet und er weiß, was es mit denen ausmacht. Überlegt, die sind mit Baby, die haben in der Muttermilch das Gesetz eingesogen. Ihr ganzes Leben, ihren Alltag, alles hat sie geprägt. Und er sagt, okay, ich bitte euch, bevor wir weitergehen, verhärtet euer Herz nicht. Denn wenn ihr euer Herz verhärtet, werdet ihr nicht in diese Ruhe eingehen, die euch frei macht. Von dem, wie wir jetzt auf das hören, was jetzt kommt, hängt deine und meine Ruhe ab. Und darum behandelt er ab Kapitel 3, ab Vers 8 im Prinzip die Ruhe. Und diesen ersten Abschnitt, Vers 9 bis 19, haben wir kurz uns schon mal angeschaut. Da ging es darum, er bringt ein Beispiel des Volkes. Gott hat sie herausgeführt, damit sie ihm dienen. Aber sie haben mit ihm gehadert, haben ihr Herz verstockt, haben auf die gute Botschaft nicht gehört, dass Gott vermag, sie in dieses Land hineinzubringen. Sie haben gezweifelt, weil diese Dinge, die sie gesehen haben, machte sie für sie unmöglich. Die sahen, in der Wüste, wie soll das funktionieren, haben nicht geglaubt. Und als sie an den Punkt kamen, wo sie über den Jordan ins verheißene Land, haben sie die ganzen Feinde gesehen und gesagt, ja, das können wir nicht besiegen. Die sind zu groß. Die Mauern sind zu fest. Kommt euch das bekannt vor? Das wird nie klappen. Mein Leben lang bin ich gefallen. Wieso soll das jetzt funktionieren? Mein Leben lang habe ich da Probleme. Wieso soll ich das jetzt überwinden können? Wir sehen die Schwierigkeiten. Wir sehen die fetten Mauern. Und wir sagen, das kriegen wir niemals hin. Und kehren um und gehen zurück. Und hadern mit Gott und sagen, warum hast du mir hergebracht? Ich soll etwas tun, was absolut unmöglich ist. Nur nebenbei, als Gott sie rübergeführt hat, nachdem er ihnen eine Lektion erteilt hat, 40 Jahre lang, mussten sie die Mauern selbst zerstören? Mussten Kreise drehen, gell? Ja, wie, das ist aber ganz echt nicht so praktisch. Das ist irgendwie, man nimmt wenigstens einen Hammer und haut einmal bei jedem Kreis mal drauf. Dass wenigstens etwas vorwärts geht. Gell? Glaubt ihr, der Posaunenschall hat die Mauer eingestürzt? Ja. In Moll. Gott, der mächtig ist. Das Krasse ist dabei, dass die hinter den Mauern mit Furcht und Zittern waren, weil sie wussten, was kommt. Und die haben 40 Jahre lang Angst gehabt, dass was kommt, weil sie wussten, wer dieser Gott ist. Weil die haben gesehen, was er mit dem Volk in der Wüste getan hat und gesagt, oh wehe uns, wenn die kommen. Und weil sie gesehen haben, was ein mächtiger Gott das ist, darum hat die Hure Rahab sie versteckt. Sie sagt, wir wissen, was für einen Gott ihr habt. Darum fürchten wir euch. Was ganz Neues, gell? Wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass der Satan und die Dämonen wissen ganz genau, wer Jesus ist und sie zittern vor Furcht? Und der Satan weiß ganz genau, er hat nicht mehr viel Zeit. Er hat verloren. Wissen wir überhaupt, wer, auf welcher Seite wir stehen? Wissen wir überhaupt, wer für uns kämpft? Seid still. Der Herr kämpft für euch. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft. Durch meinen Geist spricht der Herr. Kommt zur Ruhe, hört auf. Nehmt doch endlich an, was ich euch bereithalte. Nehmt doch endlich an, was ich für euch getan habe. Glaubt doch einfach, dass ich es zu tun vermag. Hört doch auf, selber es tun zu wollen. Denn solange wir versuchen, es selber zu tun, werden wir nie zur Ruhe kommen, weil wir müssen arbeiten dafür. Es ist sehr, 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 sehr anstrengend. Was gab es in dem Tempel nicht, Freunde? Stühle. Keine Sofas. Keine Schaukelstühle. Keine Hängematten. Keine Ikea-Möbel. Gab es nicht. Warum denn nicht? Weil nach dem Gesetz muss man für seine Erlösung arbeiten, opfern. Tag für Tag, Tag für Tag opfern. Und die Hochpriester konnten sich, und die Leviten konnten sich nicht ausruhen und sagen, oh, jetzt machen wir ein bisschen Ruhe, ein bisschen Ruhe. Wusstet ihr, dass sie so selbst am Sabbat gearbeitet haben? Eigentlich haben sie ja dann den Sabbat ja gebrochen, gell? Die haben ja am Sabbat geopfert, wenn sie, ja, wenigstens am Sabbat können wir uns doch ausruhen. Nach dem Gesetz, das ist nach dem Werk. Und da musst du für deine Rechtfertigung vor Gott arbeiten. Du musst tun. Und dieser Tempel, dieser irdische Tempel steht für Werk, steht für Gesetz. Denn durch das Gesetz wurde der Tempel gegeben und durch das Gesetz wurden die Bestimmungen für das Gesetz, für den Tempel festgelegt, für die Opfer. Das ist Gesetz. Aber das bedeutet Werk. Aber kann man durch ein Werk Gott nahen? Welches Werk könntest du tun, dass du Gott sagst, das ist jetzt genug. Hast du gut gemacht, perfekt. Darum bräuchte es ein neues Haus nach einem neuen Gesetz. Nicht mehr das Gesetz des Werkes, sondern das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes bedeutet, Gott tut durch seinen Geist etwas für dich. Für dich. Und wer sein Herz verhärtet und denkt, er muss zurück zum Gesetz, er muss zurück zum Tempel, der kehrt zu dem, er beraubt sich dieser Ruhe, weil er immer machen muss. Mich erschreckt das, dass wir an die Gnade glauben, aber trotzdem gerne irgendwie zum Werk tendieren. Wenn wir das nicht tun, dann kommen wir nicht in den Himmel. Wenn wir Fernsehen schauen, kommen wir nicht in den Himmel. Wenn wir diese Kleider tragen, kommen wir nicht in den Himmel. Wenn wir diese Lieder singen, schon gar nicht. Ich sage das, weil das meine Prägung ist. So bin ich aufgewachsen, mit diesem Joch. Glaubt mir, was mir ein Joch mir abgefallen ist, als ich verstanden habe, alles vollbracht. Ich muss nichts tun. Ihr glaubt mir nicht, was für ein Joch mir abgefallen ist. Ich bin geflogen. Ja, dass Gott mich dann wieder auf den Boden holen musste. Das beschreibt er ab Kapitel 4. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Kapitel 4, Vers 1. Ich lese es uns vor. Thomas, wie sieht es aus zeitmäßig? Das ist gut, das passt. Fürchten wir uns nun, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Das heißt nicht, dass er rausfalle oder sonst. Fürchten wir uns nun, dass es welche gibt, die noch nicht in diese Ruhe hineingekommen sind. Warum? Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil sie bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Immer wieder, genauso wie wir glauben müssen, obwohl wir es nicht sehen, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt und regiert, müssen wir glauben. Genauso müssen wir auch glauben, dass er alles für uns getan hat, obwohl wir diese Dinge noch nicht sehen. Glauben wir. Obwohl wir noch sehen, dass wir Sünde in unserem Leben haben und dass wir fehlen und fallen, glauben wir, dass er uns durch sein Blut reingewaschen hat. Seht ihr das Blut, das an euer Herzen besprengt ist? Nur nebenbei, darum musste auch das Blut von dem Passahlamm wohin bestrichen werden? An die inneren Pfosten oder an die äußeren Pfosten? Äußeren. Warum? Für wen war es? Für die Israeliten oder für den Todesengel? Für den Todesengel. Er musste es sehen, nicht die Israeliten. Die mussten glauben. Sie mussten glauben, dass das genügt. Wenn sie es nicht geglaubt hätten, hätten sie es nicht gemacht. Und wer es nicht geglaubt hätte, hätte es nicht gemacht, wäre gestorben. Aus Glauben. Aus Glauben. Das Blut sehen wir nicht. Aber wir glauben, dass dieses Blut uns reinigt. Dass es genügt, dass wir dadurch nicht verloren gehen. Dass Jesus unser Passahlamm ist. Also das Wort hört, bringt nichts, wenn wir es im Glauben nicht wahrnehmen und annehmen. Wenn wir unser Herz verhärten und sagen, das passt nicht in meine Theologie, dann glauben wir auch nicht danach. Und dann Vers 3, wir gehen nämlich in die Ruhe, als die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nie mehr in meine Ruhe eingehen, das heißt die, die nicht geglaubt haben, obwohl die Werke vor Grundlegung der Welt angeschaffen waren. Denn er hat irgendwo von einem siebten Tag so gesprochen. Wann hat er das gesagt? Wo lesen wir etwas von dem siebten Tag? Oh, auf den ersten Zeilen der Bibel. Da sind die ersten Zeilen der Bibel. Jetzt zitiert er sie. Und jetzt lernen wir etwas Entscheidendes. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nie mehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind. Was bedeutet des Ungehorsams nicht hineingegangen sind? Weil sie etwas nicht getan haben? Weil sie nicht geglaubt haben? Ungehorsam ist Unglaube. Ungehorsam ist Unglaube. Bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David, nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Das heißt, wenn die eigentliche Ruhe für Israel das Land gewesen wäre, dann müsste Gott danach nicht nochmal von einer Ruhe reden. Übrigens, dann wären sie eben auch im Land geblieben, dann gäbe es auch keine Feinde und dann wäre alles gut bis jetzt. Aber war das so? Ja, dann war das ja gar nicht das eigentliche Land. Dann war das gar nicht die eigentliche Ruhe. Und ich wiederum. Und interessanterweise wollen Menschen immer noch wieder dieses Land und diese Ruhe. Vers 9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Das ist die Ruhe. Die Werkegerechtigkeit ablegen. Wer aufhört, aus seiner eigenen Kraft vor Gott gerecht zu werden, weil er verstanden hat, er kann es nicht, und das Erlösungswerk Jesu annimmt, er kommt endlich mit seinem Herzen zur Ruhe, mit seinem Leben zur Ruhe. Ich muss nichts tun, nein. Darf ich mich hinsetzen? Darfst du. Und weißt du, wohin du dich hinsetzen darfst? Zu Rechten Christi. Und er hat uns mit auferweckt und zu Rechten Christi sitzen lassen. Ich möchte dieses Bild kurz erklären und dann bin ich durch. Zwei Bilder. Erstes Bild, was der Hebräerbrief sagt. Gott schuf die Welt. Wann schuf er den Menschen? Am ersten Tag. Er sagt, Mensch, ich habe dich gemacht, guck mal, wir müssen uns eine Erde machen und wenn du gerne eine Erde hättest, dann bitte arbeite ein bisschen mit. Weißt, etwas musst du auch tun. Ein bisschen mitwirken schon gut. Schließlich kriegst du sie auch später. Also, lass uns Bäume machen. Lass uns Berge machen. Lass uns Tiere machen, Sterne machen. Jetzt streng dich mal an. Ich kann dir helfen, aber du musst auch was tun. Der Mensch wurde geschaffen, nachdem alles geschaffen worden ist, richtig? Warum? Was war der Ruhetag Gottes? Der siebte. Was war der Schöpfungstag von Menschen? Der sechste. Was war der erste bewusst erlebte Tag vom Menschen? Ruhetag. Der Schabbat. Der Schabbat Gottes. Der Mensch ist hineingeboren in die Ruhe Gottes, in das Gemachte von Gott. Gott hat den Menschen gemacht und dann heißt es, und er brachte ihn zu sich und setzte ihn in den Garten Eden. So steht es in der Bibel. Jetzt stellt euch mal das bildlich vor. Wenn wir sagen, müssen die Bibel wörtlich auslegen. Okay. Also Gott nimmt Adam, block, und dann sitzt er im Garten Eden. Abgesehen davon musste ihm dann mindestens ein Baumstumpf abgeschnitten haben, dass er darauf hocken konnte. Oder saß auf dem Boden vielleicht. Und Stein, sehr gut, kreativ. Und so sitzt er da den ganzen Tag. Coole Schöpfung. Tolles Leben. Nein. Entschuldigung, wollte nicht so arg reden. Aber der Punkt ist der, sitzen bedeutet ruhen. Darum sitzt ihr hier, weil wenn die ganze Zeit hier stehen würde, würde nicht so lange durchhalten. In dem Moment, wo ich mich auf den Stuhl setze, tragen die Beine des Stuhls all meine Last. Darum komme ich zur Ruhe, weil etwas anderes meine Last trägt. Das ist Ruhe. Wenn Gott den Menschen in seine Ruhe hineinbringt, dann setzt er ihn hin. Darum sitzt Jesus zu Rechten Gottes. Warum sitzt er? Ist ihm langweilig. Weil er auch von seinen Werken zur Ruhe gekommen ist. Von welchem Werk? Von dem Erlösungswerk. Nämlich als er gestorben ist, sprach er, es ist vollbracht, fertig. Und darum sagt der Vater, darfst dich hinsetzen. Fertig, musst nichts machen. Das Werk ist vollbracht. Und wir werden hineingeboren als Mensch in den irdischen Schabbat. Wir müssen die Schöpfung nicht machen. Und wir werden hineingeboren in den geistlichen Schabbat. Nämlich, wir müssen nichts machen, um gerettet zu werden. Genauso wie wir nichts machen müssen, um Anteil an dieser Erde zu bekommen, müssen wir nichts machen, um Anteil an der himmlischen. Ist das eine gute Nachricht? Das ist die beste, die es gibt. Nur irgendwie interessant, dass der Mensch sagt, nee, das ist zu einfach. Irgendwas muss ich doch tun. So ein Geschenk kann ich nicht einfach so annehmen.
Ja. Glaube ohne Werke ist tot, oder
liegt er? Jakobusbrief. Darum hat der Luther diesen Brief nicht gemocht, weil der Hebräerbrief es von hinten aufzeigt. Er sagt, das Problem war, er hatte eine Gemeinde vor sich, die gesagt hat, wir glauben, wir glauben, wir glauben. Aber die haben nicht danach gelebt. Und er sagt, wenn euer Glaube echt wäre, würde man das sehen. Denn wir leben aus der Ruhe, wir leben aus der Kraft Gottes, wir leben aus dem Gemachten. Wir tun nicht, wir arbeiten nicht, um zur Ruhe zu kommen. Deswegen feiere ich keinen Schabbat am Samstag. Das ist Werk, das ist Gesetz. Denn das bedeutet, ich arbeite und am Samstag muss ich mich von meiner Arbeit ausruhen. Aber der Christ feiert den Sonntag, weil das ist der erste Tag. Und er lebt nämlich aus der Ruhe. Der erste Tag seines Arbeitens ist Ruhe. Darum feiere ich den Sonntag, ganz bewusst. Und nicht, weil ein römischer Kaiser mir diesen Tag gegeben hat. In seine Ruhe einzugehen, bedeutet in das Gemachte, an das Glauben, das Annehmen, was Gott gemacht hat. Die Schöpfung und die Erlösung. Vers 12, und ich mache Schluss. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gedanken als des Gelenkes, auch des Markes, und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen, der Theologien und der Gedanken von Gebäude und Konstruktionen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt von den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Warum sagt er auf einmal das hier? Er sagt, das Wort Gottes vermag allein, dich zu überführen und das aufzudecken, was in deinem Herzen ist. Das Wort Gottes vermag allein dir zu zeigen, ob du in seine Ruhe eingekommen bist oder noch nicht. Ich nicht. Deswegen predige das Wort. Amen. Ich bete und befehle diesen Tag dir an, dass wir an diesem Tag ebenfalls in dieser Ruhe bleiben, das, was du uns geschenkt hast. Bleiben, im Glauben annehmen und festhalten. Schenke, Jesus, durch deinen Geist Lehre, bestätige es durch deinen Geist, der in uns wohnt, wenn diese Worte wahr sind, wenn sie von dir kommen. Und lass uns an denen festhalten. Amen.